Aktif Radyo Interview.
Aktiv Radio, herzlich willkommen. Das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man in der Schweiz überhaupt gewinnen kann. Und Wirtschaft kennen Sie von uns, Sie kennen Politik von uns, Sie kennen Kultur von uns und jetzt haben wir jemanden da, der berichtet über Politik, der berichtet über die Wirtschaft, der berichtet über Kultur und eines der vertrauenswürdigsten Gefäße, die wir in der Schweiz überhaupt haben, das ist die Schweizer Tagesschau. Tagesschau vom SRF, vom Schweizer Radio und Fernsehen. Mit der Hauptausgabe am 7:30 z'Oben, dort hängen ein paar hunderttausend Leute dran. Also das ist wirklich wahrscheinlich eines der Spitzengefäße. Und wir begrüßen heute eine Produzentin, die hinten dran ist und schaut, dass auch alles klappt. Und sie hat dann langsam angefangen, sich anpirschen und ist auch vor die Kamera gegangen, am Mittag beispielsweise. Und jetzt ist sie gewählt worden als Sprecherin in der Hauptausgabe. Also sie macht beides. Wir haben eine polyvalente Person hier dürfen einladen ins Gespräch. Und begrüße ganz recht herzlich Monika Schönenberger.
Ciao Dani, danke vielmals für die Einladung.
Monika, alle nennen dich Mo. Ist das, weil einfach Monika zu lang ist gewesen und will man einfach nochmal Monika? Oder bist du als Kind zum Beispiel, hast du ihm gesagt, Mo? Oder Momo gibt es ja noch eine Figur, oder? Ein ganz der Drache, der Momo. Was, woher kommt das Mo?
Es ist relativ einfach. Beim SRF haben wir alle so Kürzel. Und da ist immer der Nachname, ein Teil vom Nachnamen und dann der Vorname. Und das ist aber auch auf 6 oder 7 Buchstaben beschränkt. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Aber bei mir ist einfach schön Mo. Schon einmal, von Monika Schönenberger, schon einmal. Und dann hat man angefangen, Mo zu sagen. Mo. Und von dem her hat sich das Sorgen.
Die Leute, die um dich herum sind, rufen alle Mo.
Ja.
Also wenn du sagst, hey Mo, komm schnell, was ist los?
Oder, ja.
Und wenn man verrückt ist über dich, oder deine Familie über dich verrückt ist zum Beispiel, wie sagt ihr die mal? Oh Mo.
Lustigerweise hat er mir schon vorher immer Mo gesagt. Ja.
Was heisst vorher schon? Als
vorher, bevor ich den Kürzel beim SRF hatte und alle das gesagt haben.
Und in der Schule bist du nicht Mo gewesen?
In der Schule, also hey, die Bandbreite ist gross. Monika, Möneli, Mona, wo ich noch zu Bern in der Schule bin, Moni, Momo gibt es sogar auch. Also es ist relativ breit. Also, du darfst auswählen.
Wir dürfen dir heute Mo sagen.
Ich darf Mo sagen.
Weißt du, haben wir mehr Zeit zum Reden, weil Monika ist schon ein bisschen länger, das braucht schon wieder eine Drittelsekunde mehr. Also, Monika Schönenberger, alles. Produktion von der Tagesschau. Was muss man sich vorstellen unter einer Produktion?
Wenn du produzierst die Tagesschau, dann bist du die Erste, die dort ist von dem Team am Morgen und die Letzte, die eigentlich geht. Du bist verantwortlich für die ganze Sendung, für die Publizistik, für den Inhalt, für die Organisation, für das Team. Heisst am Morgen zum Beispiel, schauen wir da Themen anschauen, Themen verteilen. Das heisst, du musst schauen, dass du bist verantwortlich für das Themensetting, für Themengewichtung, aber auch, du hast dann den ganzen Tag auch immer wieder Sparring mit den Autorinnen und Autoren. Wie tun wir eine Geschichte erzählen? Mit welchen Exponenten tun wir sie erzählen?
Also zum Beispiel, wenn aus Berlin oder aus Washington jemand will, dann tust du das definieren, wer das wenn soll kommen.
Ja, also wenn ich jetzt aus Berlin Washington jemanden will haben, oder was? Oder meinst du ja. Korrespondent?
Ja.
Ja, ja, klar, genau das auch, das kommt auch dazu. Also wir sind auch in Kontakt mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wir schauen da, ist ein Thema so wichtig, dass wir es vertiefen wollen. Und wenn wir sagen, ja, das muss vertieft werden, dann nehme ich Kontakt auf mit dem Korrespondent oder der Korrespondentin, wenn er sich nicht schon vorher gemeldet hat. Und dann schauen wir, dass wir das können organisieren und auf den Sender bringen. Und am Abend, gell, während der Sendung, besteht er für alle Notfälle. Immer dann, wenn es nicht nach Plan läuft.
Und wer tut sagen, wer moderiert? Wer tut die Personalpläne machen?
Oh, das ist unsere geniale Arbeitsplanung. Wir kommen die Pläne über.
Aber das machst nicht du jetzt als Produzentin. Nein. Also als Produzentin wird dir einfach jemand vorgesetzt, heute moderiert er.
Ja, genau.
Was ist eigentlich Moderieren und was ist Journalismus? Also ein Journalist, der tut ja ein Thema aufbearbeiten und der Moderator, einmal früher hat man ja vom Tagesschau-Sprecher, es gibt legendäre, zum Beispiel auch Paul Spahn, der sagt dir wahrscheinlich nicht mal etwas gross, vielleicht der Name ein bisschen, und er hat immer gesagt, ich bin kein Journalist, ich bin ein reiner Sprecher. Also ich bin eigentlich ein Schauspieler. Das hat sich ja, glaube ich, komplett geändert.
Ja, das hat sich komplett geändert. Wenn das mal so war, tatsächlich. Also ich denke schon, dass Moderatoren schon immer natürlich die Rolle auch haben müssen journalistisch füllen. Heute ist das eigentlich komplett gekehrt. Das sind alles Journalistinnen und Journalisten, die nachher auch als Moderatoren dürfen arbeiten. Ja.
Also ihr macht einerseits Berichte machen und andererseits seid ihr vor der Kamera. Ihr macht beides.
Beides. Also es haben alle haben bei uns mehrere Aufgaben. Zwei bis maximal drei, glaube ich jetzt mal. Mehr geht dann auch nicht. Aber ja, logischerweise, also das sind Leute, die Beiträge machen. Das sind Leute, die in der Planung sind. Zum Teil auch, was gibt es noch alles? Eben, ja, produzieren und moderieren, so ein bisschen so.
Wo du das allererste Mal nicht mehr im Regieraum bist gesehen, sondern tatsächlich jetzt vor dieser Kamera. Was ist dir durch den Kopf durchgegangen? Hast du alle Fehler gesehen von deinen Gespändchen, wo sie alles machen? Sagen, um Himmels Gott willen, was hat jetzt der wieder gemacht? Und hast du das wollen verhindern? Und vor lauter Verhindern hast du vielleicht gar nicht so recht gewusst, wie soll ich mich eigentlich geben? Oder hast du einen richtigen Plan gemacht? So will ich gerne wirken vor der Kamera.
Hey, ich gehe wirklich eher zuerst mal aufs Positive und halte mich an dem fest. Ich meine, ich habe ein super Moderationsgespändli und schaue eher zuerst mal, was sie super machen und probiere das, wenn möglich, auch zu adaptieren. Wenn mir etwas gefällt, Energy oder was auch immer, dann finde ich immer, das ist eine gute Sache. Dann, ich schaue weniger aufs Negative, sagen wir es so. Und natürlich, wenn ich dann das erste Mal so dort stehe, also gut, ich habe ja die Tagesschau Mittag um 6 Uhr auch schon dürfen machen und das schon seit ein paar Jahren. Also wenn ich jetzt um 7:30 dann anstehe, dann ist es im gewohnten Rahmen, es ist nicht alles neu. Und das ist ein bisschen mein Vorteil natürlich dort. Aber trotzdem, ich bin extrem auch nervös gewesen. Das erste Mal dann um 7:30, weißt du, und letzte oder vorletzte Woche ist das gewesen.
Macht man sich das einen Plan, wie man als Person wirken will? Also ich nehme jetzt zum Beispiel den Arthur Honecker, den ich auch schon tatsächlich begrüßen durfte am Mikrofon. Er ist ein ganz klassischer Typ. Er ist einfach so, wie er ist, oder? Er hat so den Augenaufschlag zum Beispiel, oder er macht nachher noch, na, das werden wir dann sehen, oder irgend so etwas. Und da gibt es Leute, die das absolut cool finden, und andere, die sagen, um Himmels Gottes Willen, nehmen wir vom Sender, oder? Und wie ist das bei dir gewesen? Wo du das erste Mal vor die Kamera gehst, hast du dir gesagt, ich möchte gerne Typ XYZ sein und ich möchte gerne so wirken und ich möchte auch, dass ich so wahrgenommen werde? Oder ist das einfach Mo Schönenberger, wo du vor dem Mikrofon ist oder vor der Kamera ist?
Hey, eine Erfahrung, die ich machen in all diesen Jahren, ist, wenn es stressig wird, dann kannst du nichts kaschieren und nichts aufsetzen. Du bist du. Und die Personality kommt dann am besten zum Ausdruck. Und ich glaube, wenn man sich etwas vornimmt, also mir würde es so gehen, ich wäre dann so konzentriert darauf, müssen irgendetwas zu sein, dass ich mich ja gar nicht mehr könnte um quasi den Inhalt kümmern. Und ich glaube, das funktioniert bei mir nicht. Ich bin dann einfach, wie ich bin.
Aber
was ich dir aber sagen kann, vielleicht nur, um das noch schnell fertig zu machen. Mir geht es um die Sache. Also ich glaube, das ist etwas, was mir extrem hilft. Ich bin dort innen nicht so wichtig. Sondern das, worüber wir reden, ist so viel wichtiger. Also bleibe ich schon bei den Themen, beim Journalismus, und das hilft mir auch extrem, zum oben runterzukommen, in einer Sendung oder auch vorher.
Aber es ist schon so, ihr habt Mitarbeiter bei euch, die, wenn wir sagen, nicht prägend sind, wo man nicht sagen kann, sie wirken sehr neutral. Und dann haben wir ein paar, die wirklich einfach, wo die einen lieben sie und die anderen haben sie nicht gern. Wie ist das bei dir? Wie glaubst du, dass du überkommst?
Ich finde nicht, dass man allen muss gefallen muss. Entschuldigung, ja.
Hast du schon mal irgendetwas gesagt, wo nachher irgendwie zu einem Shitstorm geführt hat, weil du dich irgendwie falsch bewegt hast oder irgendwie gerunzelt hast, weißt du, also die Stirn gerunzelt hast oder so?
Bis jetzt nicht, aber eben, ich habe jetzt erst gerade angefangen um 7:30, ich nehme an, das kommt dann noch. Bis jetzt nicht.
Der Ex-Tagesschau-Sprecher, der Franz Fischlin, ist auch hier bei mir am Mikrofon gesehen. Und dann habe ich ihn gefragt, du Franz, wie sieht das eigentlich aus? Kannst du überhaupt ins Coop einkaufen, ohne dass du nicht einfach 47 Unterschriften musst geben musst? Und dann hat er gesagt, lass etwas ganz Wahnsinniges. Während dieser ganzen Zeit, wo ich Tagesschau-Sprecher war, bin ich eigentlich fast nicht angesprochen worden. Ich habe sogar relativ wenig Mails und Zeug bekommen. Und von dieser Sekunde an, wo ich gesagt habe, ich trete zurück, hat es gerebelt, oder? Dann ist egal, wo ich gesehen bin, sie sind fast mir um den Hals gekumpelt und haben gesagt, jawohl, oh, Franz Fischlin, das ist denn schade, dass sie gehen, das kann ja nicht sein. Und wir haben sie so geliebt und geschätzt. Ist das tatsächlich so, dass man vielleicht eine falsche Meinung hat, dass man sagt, sobald man in dieser Tagesschau, vor allem in der Hauptausgabe ist, man kann eigentlich gar nicht mehr in Coop oder in Migros gehen?
Hey, das ist wirklich nicht so. Das kann man immer noch nach wie vor. Ich sehe es also sehr entspannt. Ja, ich finde, die Leute, wenn sie einem erkennen, dann sind sie so extrem nett.
Also, aber wirst du überhaupt erkannt? Oder hast du eigentlich wie zwei Gesichter ein bisschen, also ein Kameragesicht? Und jetzt, wenn du eben ins Coop gehst, einkaufen, dass man dich gar nicht unbedingt erkennt, weil das ist nicht das Kameragesicht.
Ja gut, also wenn ich ungeschminkt in den Coop gehe mit den Brillen auf und meiner Mütze, dürfte ich jetzt sagen, dürfte es wahrscheinlich einigen schon schwerfallen, mich zu erkennen.
So mit so einer Sonnenbrille, so, so mafiosiartig, oder wie?
Ja, so cool sehe ich natürlich schon gerne aus. Aber ich habe einfach meine Lesebrille an oder meine normale Brille.
Also damit du den Preis kannst lesen, sonst weißt du gar nicht, was das kostet, das Zeug.
Ja, es ist umgekehrt, ich muss die Brille aufnehmen, um den Preis zu lesen, aber für den Rest brauche ich die Brille. Aber ja, okay. Aber schau jetzt, es ist ja so, dass ich ja bis jetzt die 7:30 nicht moderiert habe und ich denke, es könnte allenfalls noch mehr werden, wenn man es 7:30 dann mehr moderiert. Aber auf der anderen Seite weiss ich auch, aus eigener Erfahrung, aber auch was die anderen berichten, es ist tatsächlich in der Schweiz kein Problem.
Es kein Problem.
In Ordnung.
Genau. Aber das ist schon für viele, ist das wahrscheinlich enttäuschend, oder? Die machen vielleicht so einen Job und sagen so, und jetzt gehen sie, weißt, mit stolzer Brust in die Coop, oder? Und dann stoßen sie ins Wägeli, führen sie und hindern sie, und es hat sie immer noch niemand erkannt, und dann gehen sie halt nochmal schnell beim Fleisch vorbei, und es hat sie auch immer noch niemand erkannt. Also, das ist bei dir nicht der Fall, und das brauchst du auch gar nicht.
Nein, das ist Lohnung.
Du hast sowieso gesagt, das Wichtigste für dich und das Schönste für dich ist deine Familie.
Ja, das ist ja so.
Also, das heisst, du musst im Coop nicht erkannt werden. Wichtig ist, dass es mit dir, mit deiner Familie gut geht.
Das ist so.
Du hast eine Tochter, die etwas macht, die nur etwa 1%, glaube ich, von der Armee macht. Sie ist nämlich Armeeangehörige. Sie ist am Leutnant werden, oder ist es jetzt denn gleich? Und hat sogar wollen Pilotin werden und ist bei der Militärpolizei gelandet. Wo sie heimgekommen ist und hat gesagt, Mami, ich gehe jetzt mal in die RS. Was hast du gesagt?
Hey, ich habe gesagt, du bist erwachsen und du kannst machen, was du willst.
Aber du hast nicht gesagt, willst du dir nicht lieber noch mal überlegen?
Nein.
Du hast keine Gesprächsrunde eingeführt, wo du gesagt hast, jetzt wollen wir doch mal positiv und negativ anschauen.
Hey, das haben wir nicht gemacht, weil sie hat wirklich den Entschluss gefasst und das ist ja nicht etwas, was sie einfach kommt und von heute auf morgen verkünden, sondern sie hat sich das überlegt. Wir sind bei diesen Gedankengängen dabei gewesen. Und ich finde, wenn eine Frau sich das gut überlegt, also auch ja, Männer können sich das nicht überlegen, die Frauen schon, noch, oder? Dann muss man sagen, ich finde das gut. Ich habe es lässig gefunden, dass sie den Entscheid getroffen hat und ich unterstütze das natürlich.
Sie ist bei wirklich ganz, ganz, ganz wenigen
ja, dabei. Ja, das ist ja so.
Genau.
Sind nicht viele.
Genau. Und jetzt in Europa wird ja das diskutiert. In Israel hat man es schon. Nämlich die Pflicht, dass die Frauen tatsächlich in die Armee gehen. Und lang ist die Argumentation so von der breiten weiblichen Bevölkerung gesehen, aus dem und dem Grund geht das gar nicht. Es hat ein bisschen geändert. Also wenn ich jetzt eure Tagesschau schaue und Nachrichten am Radio hören und Zeitungen lesen und so weiter, dann tönt das mittlerweile ein bisschen anders. Dass tatsächlich die Frauen anfangen sagen, okay, wenn das so wird und so ist, dann können wir es machen. Dänemark ist, glaube ich, auch jetzt auch dran. Kannst du dir das vorstellen? Glaubst du, dass die Tendenz kommt, dass wir, ich sage jetzt, in 5 oder 10 Jahren haben wir eine Pflicht für Frauen?
In 5 oder 10 Jahren kann ich mir das noch nicht vorstellen. Aber gell, irgendwie, es kommt sicher auch auf die geopolitische Situation drauf an und wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ich kann mir es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so in der mittelfristig vorstellen. Ja, wenn wir die Entwicklung in anderen Ländern anschauen, die jetzt auch näher quasi an Russland dran sind, das ist klar, das ist eine andere Situation. In der Schweiz müssen wir schauen, aber ich finde, wenn der Frauenanteil aufgeht, dann ist das sicher sehr positiv. Ja.
Deine Tochter ist jetzt bei der Militärpolizei, Hast du etwas über die Militärpolizei gewusst vorher schon? Oder hast du eigentlich jetzt erst das alles erfahren, wie das funktioniert, wo du eine Tochter hast, die das macht?
Es ist so, ja. Ich habe sehr viel gelernt in der letzten Zeit.
Über das Militär oder generell?
Generell, aber natürlich, ich lerne jeden Tag sehr viel. Aber auch über das Militär natürlich, weil es ist Learning by Doing, oder? Wenn ich dann sehe, wie viele Punkte brauchst du für den Sporttest, damit du kannst wählen und was passiert jetzt, wenn du dann dort bist, wie heissen die Dienstgrade und all die Abkürzungen? Ich meine, das musst du dir ja mal zuerst geben. Warte schnell.
Aber das haben die ja auch schön, wohl, nur schön und so, oder?
Ja, wir haben es ein bisschen mit den Abkürzungen jetzt noch mehr, oder? Aber weißt du, was Lilö heisst?
Lilö?
Ich weiß das alle, aber ich
lieber, gesagt. Lieber Löl.
Nein, ja.
Was heisst das?
Lichter löschen.
Ah, Lilö.
Ja, Lilö.
Genau, aber genau, das ist ja immer schlecht, wenn bei der Armee Lichter löschen ist, oder? Das ist gar nicht gut.
Ja, das wäre nicht gut, wenn wir das jetzt so ein bisschen metaphorisch nehmen, ja.
Genau, also sie macht das jetzt. Wie ist das nachher, wenn eine Frau die Armee gemacht hat, sie wird jetzt Leutnantin und...
Hey, das dürfen wir, glaube ich, noch nicht sagen.
Nicht?
Nein, man sagt immer noch Leutnant.
Frau Leutnant, ja. Genau. Bist du nachher in der Pflicht letztendlich? Also kannst du nachher nicht mehr daraus raus? Kannst du nicht nachher sagen, Jungs, es ist passt, oder Jungs und Damen, es passt mir jetzt gar nicht mehr, eigentlich ich komme nicht mehr. Weil als Mann bin ich ja nachher in der Pflicht drin, oder? Und sonst komme ich ein mega Problem über, wenn ich da einfach abtübe. Und geht das als Frau?
Also hey, sie würde niemals einfach abtuben, das weiss ich. Sie ist sehr pflichtbewusst und hat sich das alles sehr gut überlegt, ist auch sehr verantwortungsvoll unterwegs. Darum wird sich die Frage bei ihr nicht stellen. Aber ganz allgemein habe ich das Gefühl, das geht dann nicht mehr, oder? Hast du ja deine Wegkasse und so. Ja, nein, ich glaube einfach nicht.
Also viel Vergnügen. Das heisst,
ja, merci.
Das heisst, jetzt ist sie ja noch daheim ein bisschen, oder? Aber wenn sie nachher eine selber Familie hat und in die WK muss, dann ist das schon ganz speziell.
Kann ich doch Kind hüten.
Genau, WK-Kinder. Dein Sohn macht die Matur jetzt. Wie ist das? Hast du deine Kinder ein bisschen gepusht? Haben sie mal gesagt, ich will kein Schreiner werden oder Elektriker werden? Und wieder hast du gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Du machst jetzt einfach zuerst mal Matur. Wie habt ihr eure Kinder schulisch vorbereitet?
Hey, im Fall, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe sogar mal gesagt, du sollst eigentlich Koch werden, weil er so gerne kocht. Aber wir haben sie nicht gepusht. Wir haben dort, wo in der 6. Klasse machst du ja in Zürich auch schon nachher Aufnahmeprüfung für die Kante. Genau. Und die habe ich gesagt, probier doch. Also probiert doch das. Weil ich habe schon, also sie sind ja bei der Anschule schon gute Schüler gewesen. Und dann gibt es so einen Kurs, den man machen kann. Den haben sie auch gemacht. Und das haben wir aber gut gefunden, dass sie das probieren. Und es hat bei beiden dann halt geklappt. Und dann war es gut, dass sie das haben können machen. Gut, ich muss zwar sagen, Anna ist dann gleich in die Säcke gegangen und hat dann nochmal zum Glück ein zweites Mal bestanden. Aber weil sie halt noch turnet hat, oder? Das ist dann dort nicht möglich gewesen, so richtig.
Also hat sie so halb professionell hat sie
Sport getrieben? Ja, sie hat Kunstturnet. Ja. Sie ist im Kader gewesen und dann hat sie eben haben wir natürlich gehofft, dass man das Turnen mit dem Gymi noch verbinden kann. Aber das ist, zum Glück, das war dann tipptoppe Lösung mit den Sekten, nebendran das Leistungszentrum. Und dann haben die das tipptopp auf die Reihe gekriegt. Ja.
Also, du hast selber ja auch einen Universitätsabschluss. Du hast Geschichte, Germanistik gemacht, hast ein Lizenziat gemacht und hast über einen Ungarnaufstand und die Schweizer-Ungarische Flüchtlingshilfe hast du lizenziert. Wie weit ist das für dich weg? Also, damals, wo du dich selber entschieden hast, universitäre Laufbahn einzugehen und eben nicht Schreiner oder Elektrikerin zu werden.
Es ist schon gerade ein bisschen weiter weg. Gell? Ich bin auch schon ein bisschen älter und so. Das ist ja schon einige Jahre her. Natürlich kommst du immer wieder, hast wieder auch im Alltag oder gerade wenn du bei der Tagesschau arbeitest, hast du mit diesen Themen zu tun. Aber jetzt rein von der Machart her und wie ich dort unterwegs war, ist auch schon wieder länger her. Aber ich weiss noch, es war für mich eine total spannende Arbeit gewesen, weil ich konnte, mein Anspruch war wie gewesen, quasi Oral History oder die Leute, die noch rum sind und von dort können berichten, dass ich die vor mir mit habe. Das war zum Beispiel Elisabeth Kopp gewesen oder Walter Rentschler. Ich habe mit denen Interviews gemacht und ich habe die Daten gesammelt und die Aussagen gesammelt und aus dem heraus nachher meine Arbeit gemacht.
Der Aufstand in Ungarn war 1956. Ungarn spielt heute wieder eine wichtige Rolle in der EU. indem sie zum Teil nicht ganz gleicher Meinung waren wie die anderen. Wie empfindest du das selber? Also jetzt, wenn du an deine Lizenziatsarbeit zurückdenkst und du denkst an die Flüchtlinge, es sind glaube ich etwa 250'000 Leute, die aus Ungarn geflohen sind, damals 1956. Und du merkst jetzt, da ist eigentlich jemand um den Weg, der zwischendurch ein bisschen bockt. Findest du, das ist jetzt einfach die ungarische Mentalität, die haben sich immer müssen wehren und müssen sich einfach heute einfach immer noch wehren, damit sie nicht überfahren werden. Damals waren es die Russen, die sie nicht überfahren haben. Und heute ist es vielleicht die EU, die sie ein bisschen will überfahren. Was hast du für eine Affinität zu Ungarn?
Ist ja noch interessant. Ich bin nicht an Ungarn gebunden gewesen, auch nicht. Ich habe auch keine Verwandte dort oder so. Ich bin auf das Thema gestoßen. Aus dem Anspruch raus, wirklich eine Arbeit zu schreiben, um nochmal auf das zurück zu beantworten, nachher deine Frage schon auch noch wegen Ungarn, aber um eine Arbeit zu schreiben, die es wie noch nicht gegeben hat. Ich wollte nicht in den Archiv gehen, nach Zeug suchen, wo man einfach zusammensetzen muss für eine Arbeit, sondern ich wollte etwas Neues schaffen. Und darum bin ich dann eigentlich nach einigen Recherchen, muss ich sagen, bin ich auf das Thema gekommen, gemerkt, hey, das Lied brach und darum möchte ich das schaffen, weil das hat ja wie einen Bezug zur Schweiz gegeben und eben Leute, die in der Schweiz für das für die sind ja Studentenproteste gsi dort am Anfang. Viele Studentinnen und Studenten haben sich da eingesetzt nachher für die Flüchtlinge, die gekommen sind. Die Flüchtlinge sind sehr gern aufgenommen worden da auch und das hat mich einfach interessiert. Ungarn, EU, ja, schau, es ist ja nicht nur Ungarn, oder? Es sind ja verschiedene Entwicklungen in diversen Ländern um uns herum, wo man kann sagen, sind vielleicht auch problematisch, muss man sich wieder neu finden in der EU, dass man da zusammenspannt ist, bei jensten Fragen immer wieder ein Thema, dass das schwierig ist. Also von dort her ist Ungarn in dem Sinn nicht die Sonderrolle, sondern es ist eine Entwicklung, die man kann halt feststellen.
Also wir mögen uns erinnern an Leute, die man selber kennt. Es sind 14'000 Leute sind in die Schweiz gekommen damals 1956. Also wir mögen uns jetzt nicht an Ungarn-Aufstand selber erinnern, aber an die Menschen, die sich nachher etabliert haben in der Schweiz. Hast du auch direkten Kontakt gehabt zu diesen Leuten? Hast du die interviewt? Hast du mit denen geredet?
Nein, habe ich dort nicht.
Also du hast schon reine intellektuelle Arbeit gemacht, du bist nicht auf die Klasse gegangen und hast nach diesen Ungarn in der Schweiz gesucht.
Nein, das war nicht Teil von der Arbeit gewesen. Du musst dir vorstellen, bei so Arbeit, da geht es ja immer darum, dass du in die Tiefe grabst mit einem Fokus und aus dem heraus nachher eine ganze Arbeit schreibst. Aber ja, ich gebe dir recht, dort hätte man vielleicht auch noch können Ungarn dazu nehmen, Ungarn, die da in der Schweiz sind. Das ist wie nicht das Thema gewesen. Sie sind aber schon auch, es ist wie angeschnitten worden, wie die aufgenommen worden sind, logischerweise, und wie es ihnen geht. Aber direkt Interviews habe ich mit Leuten gemacht, die sich in diesen Studenten Kreis und anderen Kreis wie eingesetzt haben für die Flüchtlinge. Und was es halt gebraucht hat, was man müssen sammeln musste, wie das organisiert worden ist. Es hat da x Fragen dazu
gegeben. Hast du während dem Studium auch schon geschafft? Oder hast du einfach nach dem Studium bist mal irgendwie auf einen Liegestuhl gelegt und gesagt, wie geht mein Leben jetzt weiter? Was soll ich jetzt machen?
Oh mein Gott. Nein, also ich habe geschafft, ja. Ich habe Tanzstunden gegeben. Neben dem Studium.
Also du hast ein bisschen Studium können selber mitverdienen so?
Ein Teil.
Oder hast du einfach da gerne tanzt?
Beides.
Machst du das heute noch?
Hey, leider nicht mehr so oft. Also ich habe ja von klein auf so ein bisschen auch getanzt und Ballett und Jazz-Tanz und Hip-Hop. Und wir sind dann während dem Studium haben wir sogar eine Company gegründet. Wir sind so die erste Hip-Hop-Tanzgruppe gewesen, wo ich würde sagen, eine von den ersten, die ein bisschen getourt ist, sogar über die Landesgrenzen raus. Oh Mensch, das wollte ich eigentlich nicht erzählen. Es gehen wieder alle in den Archiv gehen, graben. Es gibt zum Glück glaube ich, keinen Bildbeweis, aber ist okay. Nein, das war eine total gute Zeit gewesen. Und aus dem heraus konnte ich dann auch können, wie Tanzstunden geben an verschiedenen Orten. Also Jazz-Tanz und Hip-Hop. Und das ist wirklich, muss ich sagen, für mich immer eine riesen Erholung gewesen und auch eine riesen Freude.
Aber wegen einem super Ausgleich auch heute, oder? Also wenn du zu einer stressigen Trump-Produktion auskommst, oder? Das heißt, jetzt kann ich noch eine Tanzstunde geben. Wäre ja noch schön.
Weißt du, was nicht geht? Das regelmäßige Besuchen von Tanzstunden. Also abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich überhaupt nicht mehr à jour bin, was das angeht. Aber du hast einfach auch nicht die Möglichkeit, zum regelmäßigen Kurs zu besuchen, weil wir halt bis um 8 Uhr arbeiten. Und auch nicht jede Woche gleich ist. Und das ist, finde ich, eigentlich ein riesen Vorteil von unserem Job, dass nicht jede Woche gleich ist wie die andere. Es ist sehr viel Abwechslung drin. Und wenn du dann quasi am 8. rauskommst, haben halt die meisten Tanzstunden schon angefangen.
Was machst du eigentlich lieber? Produzieren oder moderieren?
Das ist eine gute Frage.
Jetzt sagst du mir sicher, ich mache beides gleich gern.
Hey, es ist so anders. Und was ich einfach super finde, ist, dass ich beides machen darf. Was mache ich lieber?
Wo fühlst du dich wohler? Fühlst du dich eigentlich wohl vor der Kamera?
Ja.
Schon?
Ja, eigentlich schon. Ist nicht immer gleich, aber ja, nein, sonst würde ich es nicht machen. Ich meine, wenn du dann jedes Mal musst sagen, hey, oh Mensch, jetzt muss ich wieder vor die Kamera stehen.
Wenn bist du nervöser? Wenn du selber musst moderieren?
Es ist eine andere Nervosität. Oh, sorry, ja. Oder produzieren hast du
wirklich. Ja.
Es ist eine andere Nervosität. Wenn ich produziere, bin ich schon relativ am Vorabend wirklich mich schon nochmal am Vorbereiten. Ich stehe früh auf, ich bin ab 6 Uhr an der News. Und bin dann schon, soll ich sagen, vielleicht fast schon schwierig zu sagen. Ich bin den ganzen Tag ein bisschen, musst ein bisschen Zügel in der Hand behalten, bist ein bisschen nicht nervös, aber du musst einfach schauen, dass du das auf die Reihe kriegst, oder? Und weil du ja am Morgen, du kommst und hast ein weißes Blatt Papier und du hast die grosse Herausforderung, eine verantwortungsvolle, gute Sendung zu machen bis am Abend. Und das ist die eine Herausforderung und das fühle ich zwar nicht als Stress, ich bin nicht nervös, aber es ist eine Anspannung da, würde ich sicher sagen. Und moderieren bist halt eher in dem Moment, wo es losgeht, kommt die ganze Nervosität. Also dort wirst du schon nervös. Das ist wie so ein Peak. Also das eine ist der Marathon und das andere ist eher der Sprint. Das ist schon der Sprint. Das ist einfach
ein wie begrüßest du die Leute? Wie geht das?
Ja, ich sage, wartet mal schnell. Guten Abend und willkommen zur Tagesschau.
Und Damen und Herren sagt man nicht mehr, oder?
Sagen wir nicht mehr. Sagen wir tatsächlich nicht. Fast nicht mehr. Also du
das ist,
darfst, aber du das musst glaub, nicht. Von dem her,
das hat man gerade mal gesagt, das sagt man nicht mehr.
Nein, wir haben keine Vorgaben.
Das ist, müsstest du sagen, Damen und Herren und all die anderen Möglichkeiten, die es noch gibt. Oder? Und dann wäre die Tagesschau schon fast vorbei.
Ja, nein, es gibt zudem jetzt keine Vorgaben oder Verbote oder Gesetze. Du kannst es machen, wie du möchtest. Und es hat, glaube ich, ein bisschen, ja, vielleicht an, es ist nicht ganz so modern, vielleicht empfindet man es ein bisschen so.
Du hast nachher ein Nachdiplomstudium gemacht. Du bist jetzt zum Matz in Luzern gegangen. Und das heisst, dort hast du dich entschieden, eigentlich den Journalismus irgendwie anzupacken.
Voll, ja.
Wie ist das passiert? Eben auf dem Liegestuhl im Sümmelen? Jetzt würde ich gerne Journalistin werden.
Hey, schau, weil ich die Sonne nicht so vertrage, hocke ich auch selten auf dem Liegestuhl und Sümmelen. Aber ich habe ein Jahr Schule gegeben, während dem Studium noch. Ich habe ein Jahr Deutsch gegeben an einem Gymi in Zürich. Und das war eine super Erfahrung. Hat mir aber auch aufgezeigt, dass wenn ich jetzt glaube, würde quasi von der Schulbank an den Lehrerpult wechseln, dass ich das Gefühl habe, es wird mir, ja, das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte zuerst mal noch schauen, was gibt es auch noch für andere Optionen. Und Journalismus hat mich schon immer fasziniert. Ich habe mal in ein Kinderbuch von einer Tanzschülerin reingeschrieben, weißt du, was willst du werden? Ich habe reingeschrieben, Journalistin. Und dort bin ich noch lange nicht an diesem Punkt gewesen. Aber ich habe nachher gemerkt, das entspricht mir sehr.
Nachher bist du zu verschiedenen Privaten gegangen, oder? Unter anderem Telebern bist du mal gesehen. Und dort hast du dich auch um Wirtschaft und Börse gekümmert. Hast du dort bei einem kleinen Sender, da tut man auch produzieren und moderieren und einfach querbeet, oder? Und dann nimmt man auch die kleine Videokamera mit und dann macht man einfach alles.
Ja, gell, es ist ein Teil von dem, was ich gemacht habe. Ich habe auch als freie Journalistin noch gearbeitet dort. Das heisst, ich bin nicht mit der VJ-Kamera rausgegangen, das habe ich an einem anderen Ort gemacht. Dort bei Telebern ist es wirklich darum gegangen, die Börsensendung vom Abend aufzubauen, zu produzieren und zu moderieren.
Du bist auch nachher der Überzeugung gewesen, SRF will ich jetzt eigentlich machen. Du hast dich bei der Tagesschau beworben und die haben dir nachher gesagt, nein, auf euch haben wir eigentlich nicht gewartet. Ist das so?
Warte, kannst du noch mal sagen?
Du hast dich beworben,
ja.
Du hättest gerne die Tagesschau gemacht, oder? Du
weißt, ach so, man.
Genau, und die haben nachher abgesagt und haben gesagt, nein, eigentlich nein.
Ah, nein, es war ein bisschen anders gewesen.
Wie ist das denn gewesen? Hast du nein gesagt?
Nein. Ich hätte schon nicht nein gesagt. Nein, aber ich muss mal sagen, ich habe jetzt nicht so die tolle Karriereplanung irgendwie schon gehabt, ab 30. Ich konnte extrem viele coole Projekte machen, zum Beispiel auch bei Rinje TV. Und habe dann auch als Freie gearbeitet für das SRF und habe mich logischerweise dann irgendwann einmal, so bin ich glaube ich reingekommen, stimmt, habe ich mich beworben bei der Börsensendung vom SRF, weil ich denke, Telebern Börse, SRF Börse, es hat ja irgendwie, passt das noch? Und habe dann aber den Job deshalb nicht bekommen.
Also
der
Börsenjob.
Börsenjob beim SRF, genau. Und dann
was war der Grund gewesen? Warum haben sie dich nicht genommen?
Es hat einfach ein anderes Rennen gemacht.
Das, aber sie haben dir noch sicher gesagt, Frau Schönenberger, leider wissen sie einfach viel zu wenig über Roche und Nestlé und so weiter. Und was ist der Grund gewesen?
Im Fall, sie haben mir nachher gesagt, am Telefon, die Bewerbung war super gewesen.
Aber?
Das Casting war super gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, aber. Und dann ist nicht mehr ganz so viel gekommen, sondern wir haben jetzt einfach den anderen genommen. Und dann habe ich gefunden, hey, hört jetzt mal. Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben und ihr findet es eigentlich nicht so schlecht. Dürfte ich einmal zu euch kommen, 3 Monate arbeiten bei der Tagesschau.
Ein Stage machen.
Und würdet ihr mir die Chance geben, jetzt auch aufgrund von dieser Erfahrung, die ihr mit mir gemacht habt, in dieser Bewerbung. Eine Bewerbung ist ja auch immer ein bisschen eine Visitenkarte. Und das haben sie gemacht. Die Chance haben sie mir gegeben und ich habe die Chance offenbar gepackt. Ich habe zwar, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den wir können machen in diesen 3 Monaten. Also weisst du, rausgegangen für die Tagesschau, ein Interview machen auf Schweizerdeutsch, das ist dann auch nicht so gut.
Also, ist in der Tagesschau nicht alles Hochdeutsch?
Doch eben, aber ich habe ein Interview auf Schweizerdeutsch gemacht.
Und hast du Schweizerdeutsch zurückgebracht und haben sie es nicht können brauchen?
Weil nein, sie haben Hochdeutsch... nein, sie haben es können brauchen. Der Produzent war gnädig.
Aber das hat, man hat dir aber schon gesagt, dass du Hochdeutsch... Und du hast aber du hast ich vergessen.
Ich habe sie auch gewusst, aber ich habe noch für ein anderes Format gearbeitet, gerade vorher. Dort haben sie Schweizerdeutsche Interviews wollen. Und dann halt im Schuss, gell, irgendwie...
Ja, das ist so, sonst ist es 10 vor 10 können, dort darf man ja Schweizerdeutsch glauben.
Richtig.
Also du bist jetzt bei dieser Tagesschau gelandet, du moderierst das zusammen mit dem Florian Inhauser, mit Cornelia Bösch, mit der Andrea Fetsch und dem Michi Rauchenstein. Und dir werden auch angefragt zwischendurch für Sondersendungen. Unter anderem, wir haben die deutschen Wahlen hinter uns, wo man fast ein bisschen aus der Schweiz als Qualen anschaut und nicht als Wahlen, vor allem was daraus geworden ist. Und dann müsst ihr irgendwann her, der eine geht zu der SPD und der andere geht zu der AfD und so weiter und so fort. Und die hat es das mal bereicht zu der SPD. So, jetzt sage ich, du hast eigentlich geweibelt und gesagt, ich bin eigentlich im Herzen eine Linke und ich finde, was die SPD in den letzten 4 Jahren gemacht hat in der Ampel, ist super gewesen und ich hoffe, die kommen wieder in die Regierung und darum werde ich gerne zur SPD gehen. Ist das richtig?
Was du alles so sagst, wenn der Tag lang ist? Nein, also das ist nicht ganz so gewesen. Nein, wir sind, wir haben das in einem WhatsApp-Chat haben wir abgemacht. Wir haben uns müssen bewerben für den Job und ich habe zum Glück den Zuschlag bekommen, dann dürfen gehen und dann ist es wieder umgegangen, wer geht wo an und das haben wir dann unter uns in einem WhatsApp-Chat geregelt und relativ, ich habe einfach gefunden, ich hätte noch gerne, wenn ich mal dürfte zu einer größeren Partei gehen. Also ja, es ist überall, glaube ich, ist viel los, aber...
Also, du bist dort nachher zugeschaltet worden von der SPD,
ja.
Währenddem, als die Wahlen gelaufen sind, oder?
Ja, voll.
Also mit Trauer und Jubel und allem drum und dran.
Ja.
Und wie bist du begrüßt worden bei der SPD? Also die grosse SPD im grossen Deutschland, im grossen Berlin. Und jetzt kommt hier irgendeine so eine Produzentin, Tagesschausprecherin von der Schweiz. Haben sie dir irgendwie ein Säckchen zugeordnet oder wie hat das funktioniert?
Also auf mich hat ja dort gar niemand gewartet. Da das ist nichts Spezielles, wenn man dort kommt. Natürlich, es kommen ganz viele und alle haben ihren Platz, wo sie dann von dort aus, wo sie dann, wir sagen, dann duplexieren oder schalten. Und ich muss aber sagen, wir sind wirklich, das ist natürlich auch in der Vorbereitung schon gelaufen, wir sind wirklich toll empfangen worden. Sie haben uns den Platz gegeben, es hat alles geklappt. Dank auch eben der Vorbereitung natürlich vom ganzen Deutschland-Team, wo da dahinter war. Also unser Schweizer Deutschland.
Funktioniert das Ganze
raus? Super gemacht.
Wer ist denn so verantwortlich? Hat die Partei, SPD, jetzt in deinem Fall eine Person, die man abstellt für all die Journalisten, die permanent um euch herum ist, wenn ihr ein Bedürfnis habt oder irgendetwas wettet, dass das kann gelöst werden?
Nein, sie haben, wir haben dann vor Ort gesehen, sie haben schon Medienleute, die sich um alle Medien kümmern. Und wenn es ein Problem gewesen wäre, hätten wir können auf die zugehen können.
Aber du hast keine Probleme gehabt?
Nein, wir haben keine Probleme
gehabt. Wie hast du das gesehen? Wie hast du das erlebt, wo die Resultate nachher dahergekommen sind? Jubel oder Trauer? Oder was ist gewesen?
Hey, sie sind total ruhig gewesen.
Also mit dem Resultat?
Ja, sie ist ruhig gewesen.
Also erstaunt?
Ja.
Eher negativ erstaunt?
Nein, ich glaube, sie haben es erwartet. Es ist gemäss Umfragen hat man das müssen erwarten. Ist dann auch so gewesen. Es ist ruhig gewesen. Und sie sind dann eher ein bisschen lauter geworden, wo es um das Resultat von den anderen gegangen ist, weil sie das natürlich interessiert hat. Ja, wie schneiden die anderen auch ab? Von dem her, das hat mich noch erstaunt. Ja, dass nicht mehr Reaktionen kam in dem Moment, wo die Zahlen kamen für die SPD. Aber an und für sich, ja, haben natürlich auch alle einfach auf die Tafel geschaut und geschaut, hey, was kommt da noch?
Was ich noch gesehen habe, ist, das Radio war auch dabei gewesen und hat eigene Leute geschickt zu den Parteien. Also du hast Fernsehen gemacht,
yes,
und du hast irgendein Geschwindchen gehabt, das dann Radio gemacht hat. Ja. Und bei der AfD hat der Philipp Inauen, der hat müssen beides machen. Der hat müssen Fernsehen machen. Und ist das einfach, weil man die AfD nicht so ernst nimmt, sagt, da lenkt einen und bei allen anderen schicken wir zwei?
Hey, ich weiss nicht einmal, was dann im vorgängig alles für Organisationen und Gedanken eine Rolle gespielt haben. Er ist natürlich einfach super, der Philipp Inauen, er kann auch beides. Und klar ist, wie gesagt, wir können nicht überall alle anschicken, also müssen ja auch sparen und so. Nein, das ist völlig klar. Also bist jemand, wenn er beides kann, geht er, macht er beides. Und bei der SPD haben wir, das weiss ich, jetzt muss ich im Fall nochmal nachfragen, welche Entscheidung dann dazu geführt hat, dass dort einfach ein TV ist.
Die ist Veronika Mayr.
Ja, genau.
Vom Radio.
Genau. Das weiss ich jetzt
sind wir zusammen gewesen, am gleichen Pültli und so? Und
nein,
wir haben
nicht. Wir haben uns austauscht. Das war mega cool gewesen, aber wir waren nicht am gleichen Ort gewesen, nachher dort vor Ort. Und gell, was natürlich schon ist, oder? Das muss man schon einmal noch sagen. Ich meine, Fernsehen machen und Radio machen ist schon ein rechter Unterschied. Und in dem Moment, also schon per se, jeden Tag. Aber wenn du vor Ort bist, hast du halt auch wie andere Sendezeiten. Oder du kommst anders dran. Wir haben ja noch eine Sondersendung gemacht dort. Wenn ich mich jetzt an zwei Sondersendungen hätte müssen orientieren, weiß nicht, was das Radio noch alles gemacht hat, wäre das wahrscheinlich zeitlich auch nicht aufgegangen, vielleicht vor allem eben auch bei den grösseren Parteien. Ja.
Also die AfD ist nicht so klein, der Philipp hat das können.
Nein, logisch, er hat das super gemacht.
Die AfD generell, also wenn man es jetzt ganz neutral anschaut, jetzt sind wir mal nicht sagen, sie polarisieren oder sie sind unmöglich oder sie sind rechtsradikal, lassen wir das alles mal weg. Aber es ist doch immerhin, ich sage jetzt, irgendein Fünftel von der deutschen Bevölkerung hat sich für die AfD entschieden. Und trotzdem redet man von Brandmauer. Also man will etwas aufbauen, damit man die kann verhindern. Jetzt, ich weiss halt nicht, ob du mich kannst Antwort geben als Produzentin und Moderatorin von der Schweizer Tagesschau, aber ich habe immer das Gefühl, man sollte die Leute eigentlich reinnehmen, Verantwortung geben und dann merken sie, wie schwer das ist, dass man nicht einfach immer nur kann blöffen und dagegen sein und so weiter. Also ein bisschen Verantwortung wahrnehmen. Wie siehst du das generell? Vielleicht kannst du es nicht an der AfD aufziehen, sondern generell, wenn man eine Partei hat, die so gross ist und so mächtig geworden ist mittlerweile, sollte man die so lange verhindern, bis sie irgendwie 50% von dem Mandat haben? Oder sollte man sie eigentlich reinnehmen und sagen, das ist jetzt dein Job, oder? Und mach jetzt das. Und dann sieht man, die sind ja auch gar nicht so wahnsinnig gut. Und dann tut sich vielleicht das Problem selber neutralisieren. Wie siehst du das generell?
Also ganz generell, logisch, wer viel Stimme hat, muss man einbinden. Die haben eine Verantwortung, die sie dann auch wahrzunehmen haben. In Deutschland, bei der AfD, ist die Situation ein bisschen andere. Ich meine, das Verfassungsgericht hat gesagt, in Teilen ist die AfD rechtsextrem. Da wird ein nationalsozialistisches Gedankengut ist dort vorhanden. Ich kann verstehen, dass die anderen Parteien dann sagen, hey, das geht so nicht, wir können mit denen so nicht zusammenarbeiten. Und das ist ja die grosse Diskussion, die dort läuft, oder? Wie viel muss man dann doch einbinden? Gerade jetzt, wo die CDU in quasi Gleichstand gehabt hat bei den Umfragen, sind, glaube ich, je 24%, ich behaft mich nicht auf diesen Zahlen, aber Gleichstand gehabt mit der AfD, stellt sich die Frage dann umso mehr. Ja.
Also, aber ich denke, die Schweiz hat ein gutes System. Wir probieren eigentlich die Stimmen bekommen, auch irgendwie zu integrieren und zu berücksichtigen. Und wir sind eigentlich relativ lang gut gelaufen damit. Und vielleicht müssen die anderen das auch lernen. Die müssten vielleicht in die Schweiz schauen, wie man das macht. Und,
gut, es sind andere Geschichten dahinter, oder? Aber ich finde auch, je länger, je mehr, ich finde wirklich unser Schweizer System recht cool.
Ist cool, genau. Die SPD, wo du ja eben hast dürfen mitmachen während der Wahlen, hat jetzt wieder mega viele Ministerien bekommen. In Deutschland. Sie sind ja eigentlich die ganz grossen Verlierer. Sie waren die Baumänner und die Baufrauen, gewesen, wo man gesagt hat, wegen euch ist die Ampel bennen ab, unter anderem. Euch wollen wir eigentlich nicht mehr haben. Und jetzt schaffen sie es, dass sie wieder in eine Koalition hineinkommen. Es ist jetzt nur eine Ampel mit zwei Lichtchen, ist noch schwierig. Oder? Die wissen nicht, wann losfahren oder die haben kein geiles Lichtchen mehr zwischendrin. Die bekommen das Finanzministerium, das Verteidigungsministerium, das Arbeits- und Sozialministerium, das Umweltministerium, das Justizministerium, Entwicklungsministerium und das Bauministerium. Und vor allem das Finanzministerium, das habe ich zuerst erwähnt. Ich meine, das ist extrem wichtig. Oder? Also dort hockt jemand am Drücker, der sagt, du kommst über oder du kommst halt nicht so wirklich über. Die gleiche Frage jetzt wieder. Also die ganz grossen Loser haben eigentlich jetzt wieder eine Position, wo sie mega am Drücker sind. Glaubst du, Deutschland wird das akzeptieren?
Ja, also das werden wir jetzt sehen, aber grundsätzlich, Alexandra Gubser hat es ja schön gesagt, ich glaube gestern in der Tagesschau, man hat unterdessen schon fast von der Marienkäfer-Koalition viel Rot und ein paar schwarze Tupfen. Ja, kann man natürlich so sagen. Sie haben auch natürlich sind sie in der Position, um Sachen zu fordern, weil ohne SPD geht es bei der CDU dann eben auch nicht. Und sie sind sich auch gewöhnt an Koalitionsverhandlungen, sie kommen mit klaren Vorstellungen rein. Also von dem her, müssen die zusammenarbeiten. Wir müssen aber auch Kompromisse finden.
Wir sind mega gespannt, wie das geht. Also ich persönlich empfinde das ein bisschen als Zwängerei. Oder? Eigentlich hat Deutschland nicht wirklich echt entschieden. Sie haben ja die SPD abgestraft, aber die SPD spielt jetzt ganz eine wichtige Rolle wieder. Der Herr Merz war einer der Hardliner, ist jetzt ein bisschen zu einem Softie gekommen, ein bisschen. Und die Frage ist, ob die Deutschen wirklich glücklich sind mit dem, was jetzt passiert ist. Auch wieder eine Frage, vielleicht das an dich als Person. Was hast du jetzt gemacht? Hast du gesagt, es gibt wieder Neuwahlen? Wir machen noch mal eine Runde, wir probieren es noch einmal. Oder?
Nein, also gut, ich bin wirklich nicht in der Position, um über die deutsche Politik so reden, aber ich finde jetzt wirklich, man kann auch nicht mehr länger warten mit, wie gehen wir jetzt weiter? Ich meine, das muss wieder eine funktionierende Regierung haben. Die Ampelkoalition ist gescheitert. Jetzt muss es vorwärts gehen. Wir haben wichtige Fragen hier in Europa zu klären. Und nein, jetzt.
Let's go.
Anfangen zu arbeiten.
Genau. Es ist sehr viel aufgeweicht worden jetzt schon. Also der Herr Merz ist nur noch ein Merz. Z fehlt jetzt ein bisschen. Oder? Und also ich persönlich glaube, das kommt nicht gut. Das wird nicht gut kommen. Die streiten dann wieder die ganze Zeit. Und da nützt dann auch irgendwie Billionen sind 1000 Milliarden. Und eine Million hat 6 Nullen. Also, ich weiß auch nicht, wie viele Nullen das sind, die jetzt für Infrastruktur in Deutschland zur Verfügung gestellt werden und für das Aufbauen der Armee. Das allein wird nicht länger. Das gibt riesengroße Schwierigkeiten. Und für uns ist halt Deutschland schon extrem wichtig.
Ja, sehr, ja. Aber gell, das ist genau das, oder? Wenn du, ich meine, die Ampelkoalition, wo sie noch das Gefühl hat, wir haben das Geld. Wenn du kannst politisieren mit Geld und ohne Krieg in der Ukraine, dann ist das etwas anderes, wie wenn du dann merkst, hey, wir kommen den Stutz nicht über, den wir gemeint haben. Das sind ja die Corona-Milliarden gewesen, glaube ich, aus dem Fonds hat Pandemie-Geld, glaube ich, die sie wollten umnutzen. Und das ist dann nicht aufgegangen, das ist gestoppt worden. Und dann bist du vor der Situation, dass du weniger Geld hast, wo du musst anders verteilen musst. Und der Verteilkampf geht dann los. Und dann nachher hast du in der Koalition ein Problem. Und jetzt machen sie einfach Schulden. Das ist jetzt ihren Weg, aber irgendwo, ja.
Und sie haben ja von Sondervermögen, das klingt so super, oder? Also du sagst es richtig, das sind Schulden letztendlich, wo nachher die Kinder und die Enkel werden, ich sage immer, leben auf der Kreditkarte unserer Kinder, oder? Das finde ich super, oder? Und das ist cool, oder? Also ich kann mir im Prinzip jetzt gehe ich heim, kaufe mir eine Ferrari und schicke die Rechnung meine.
Gut, ich meine, das weißt du als Unternehmer wahrscheinlich besser, oder? Irgendwo muss man muss ja wahrscheinlich irgendwann mal Stutz auf Finger nehmen, um etwas machen.
Aber wenn du keine hast, die Billion,
ja, haben die nicht. Das Problem, aber
haben sie nicht. Ich kann ja nicht zur Bank gehen und sagen, zuerst gehe ich zur UBS und sage, ich habe gerne 100'000, oder? Und dann sage ich, aber jetzt gibt es nichts mehr. Dann gehe ich halt zur Raiffeisenbank und sage, ich habe 100'000. Und dann sage ich, aber ihr habt doch schon. Sage, das macht doch nichts, oder? Spielt doch keine Rolle. Das ist jetzt die Raiffeisenbank und das ist ein Sondervermögen jetzt, oder? Das ich mir aufbauen, oder? Also das geht ja eigentlich nicht. Also, du hast ja deinen Kindern auch beigebracht, wenn du Sackgeld hast, 5 Franken, dann musst du jetzt einfach auskommen damit. Und wenn du einfach gemeint hast, du müsstest jetzt eine feine Schocke kaufen und die 3 Franken sind schon weg, dann hast du halt noch 2 Franken. Die haben das gelernt und die wissen das. Und jetzt schaut man mit grossen Augen schaut man auch nach Amerika, also, wo mit 130% vom Bruttoinlandprodukt verschuldet sind. Sie haben einfach die Leitwährung von der Welt und das wird ja ausgenommen. Nutzt, wie verrückt im Moment aktiv. Aber unsere Kinder haben das gelernt und die verlieren doch das letzte Vertrauen in uns Erwachsenen da. Wo wir einfach mit dem sagen, ja, jetzt machen wir halt ein bisschen Schulden. Oder? Sagen, ja, Mami, du hast doch mir gesagt, das gibt es gar nicht.
Ja, so ist es.
So ist es.
Du, was soll ich sagen? Ich meine, logisch machen wir keine Schulden. Also vor allem nicht als Privatperson, habe ich jetzt das Gefühl.
Wieso kann es der Staat? Also ich habe das immer noch nicht verstanden. Ja. Oder? Und wer kommt eigentlich das Geld nachher rüber, weißt du? Es sagt noch irgendein Beamter in der Verwaltung, deine Nase passt mir, du kommst jetzt so 200 Millionen über, um die Schreinereibetriebe aufzubauen. Und dann kommt ein anderer und sagt, ich werde auch eine Schreinerei aufbauen. Sie sagen, nein, deine Nase passt mir nicht so. Du brauchst
irgendwelche. Nach der Nase wird ja dann schon nicht entschieden.
So, denn nach was? Nach welchen Kriterien wird die Billion effektiv verteilt? Wie?
Welche Billion?
Ja, die Deutschen.
Die wenn die jetzt Schulden machen.
Also jetzt fängt es zum Beispiel an, man will die VW-Werk schliessen.
Ja.
Und dann kommt nachher nicht mehr ein ziviles Auto hinten raus, sondern dann kommt nachher ein Militärlastwagen hinten raus. Oder? In Deutschland haben wir mega starke Gewerkschaften. Der Verwaltungsrat, also der Aufsichtsrat, hat den Betriebsrat im Aufsichtsrat drin, also Leute aus dem Betrieb, paritätisch sogar. Also die haben verboten, die Werke zu schliessen. VW hat gesagt, das ist nicht mehr rentabel, es geht einfach nicht mehr. Wenn wir gesund bleiben, schließen wir jetzt. Punkt, Schluss, aus. Und nachher kommt die Regierung und sagt, das wird überhaupt nicht geschlossen. Wir dürfen sagen, die kommen ein bisschen Geld von uns und ihr dürft jetzt Militärlastwagen bauen.
Gut, aber es kommt immer darauf an, wahrscheinlich auch, wie gross ein Betrieb oder wie wichtig ein Betrieb für eine Volkswirtschaft ist. Oder? Also wenn du nachher so und so viele Arbeitslose hast, was ja dann auch wieder weitere Folgen hat, dann nachher musst du dir ja überlegen, sollen wir etwas retten als Staat, nehmen wir für das Geld in die Finger oder nicht. Das war in der Schweiz nicht anders gewesen. Und das nehme ich jetzt mal an, das sind die Entscheidungen, die man unter anderem wird müssen fällen in diesen Fragen.
Also das heisst, es gibt der Hansli ist wichtiger als der Kurtli, oder?
Wenn der Hansli, weiss auch nicht, 1000 Leute eingestellt hat und der Kurtli 2, wie kommt es vielleicht in Unterschied? Und dann musst du vielleicht auch anschauen, wie ist das Konzept, wie geht man weiter, was erhofft man sich von so einem Standort, von so einem Werk, wie viel Vertrauen hat man noch in eine Bank oder eben nicht mehr. Also das sind ja alles dann so Entscheidungen, wo Leute fällen. Gott zum Glück sehr gut zu
atmen. Ich habe einfach Angst, man produziert Zombie-Firmen, also es klopft und tätscht. Also du hast jetzt im Prinzip eine Firma aufbauen, eine neue, die voll und ganz eigentlich vom Staat abhängt. Und wenn der Staat will sagen, nach 5 Jahren, es ist jetzt Schluss, oder? Das geht gar nicht, dann hast du dann die Arbeitslosen, oder? Dann willst du sie auch nicht haben. Also das ist eigentlich
das Ausschieben. Sonst schaust du ja immer das Potenzial an von dem.
Ja,
du
ja die Armee hat ein mega Potenzial, oder? Ein riesen Potenzial. Also die Deutschen brauchen Panzer wie verrückt, sie brauchen Lenkwaffen, sie brauchen Abwehrwaffen, sie brauchen Lastwagen, sie brauchen alles. Also
jetzt sind Rüstungs... Ja klar, jetzt wird aufgebaut in der Rüstungsindustrie.
Okay.
Also das entspricht einem Bedürfnis, offenbar.
Ja.
Dann ist es ja nicht. Also, was willst du denn machen? Also in dieser Zeit sagen, nein, komm, wir investieren jetzt nicht in die Aufrüstung, wir investieren jetzt lieber in... Keine Ahnung. Was ich jetzt auch sage, ist falsch, oder? Aber ja, logischerweise schaut man, was ist wichtig für einen Staat, für eine Volkswirtschaft. Und
also wenn
du mich jetzt fragst, in was würde ich jetzt investieren, das kann ich dir jetzt so nicht
sagen. Das ist mir völlig klar. Und du bist natürlich auch ein bisschen handicapiert von deinem Job her. Du kannst da nicht aus dem Vollen schöpfen. Ich darf das, ich darf aus dem Vollen schöpfen. Ich sage einfach, es ist die absolut falsche Richtung. Ich sage, es droht nicht ein unmittelbarer Krieg, das droht nicht. Und wenn er unmittelbar ist, sind wir sowieso zu spät, weil wenn wir wirklich aufrüsten wollen, dann haben wir jetzt etwa 15 Jahre, bis die Aufrüstung wirklich tatsächlich sitzt. Und dann sind die Waffen alle schon wieder veraltet, weil dann gibt es schon wieder irgendetwas Neues. Also ich sage immer, du kannst kein Panzer essen, das geht einfach nicht, oder? Und er tut ja auch nicht heilen. Oder? Es ist nicht so, dass du
nachher... Das sind die unterschiedlichen Positionen und ich finde es auch in Ordnung, dass wir in der Schweiz auch die unterschiedlichen Positionen haben und über das diskutieren, ja.
Genau, und ich will keine Zombie-Firmen. Das will ich nicht. Ich will nicht Firmen, die im Prinzip vom Staat abhängen. Das haben wir jetzt schon genug in der Energiewirtschaft und Solartechnologie und so weiter, oder? Die knallen da in Dächer voll und so weiter. Und wenn der Staat würde sagen, es gibt nichts mehr, dann gäbe es kein einziges schwarzes Modul mehr auf einem Dach oben.
Hey, look, du darfst deine Meinung da gerne äußern.
Also, wir hören auf. Problem. Und zwar Problem als Produzentin. Was ist dir schon passiert? Also, du hast angefangen, ist alles wunderbar, du hast deine Regie gehabt, die Technik hat funktioniert. Die Moderator ist im Studio gewesen, die Lampen sind angegangen und jetzt, peng, ist das schon passiert?
Ja, es ist schon einiges Mal passiert. Ja, Elmold ist nicht...
Was ist passiert?
Man kann auf Probleme stoßen. Das ist auch unter anderem der Job von der Produzentin oder vom Produzenten, dass man in dem Moment muss reagieren, muss entscheiden, wie es weitergeht, zusammen mit dem Regisseur. Und was ist da schon alles passiert? Also einmal... warte jetzt mal schnell.
Also so tragisch kann es gar nicht sein.
Es ist auch nicht jeden Tag. Jetzt haben wir gerade letztes Mal, ich habe jetzt am Wochenende, am Mendizisti habe ich auch produziert, da haben wir zum Beispiel wieder die Jens Korte schalten, Wall Street, oder? Und am Tag, wo die Börsen so abgestürzt sind. Und dann ist aber in New York, offenbar haben sie, ich weiss im Fall schlussendlich nicht, wer dann die Schuld war, aber ich glaube, das Problem ist tatsächlich in New York gewesen. Sie haben dort mit den Buchungen irgendwie das Gestürm gemacht. Auf jeden Fall haben wir der Jens Korte nicht auf dem Sender gehabt. Und die Sendung, also ich habe noch gesehen, jetzt haben wir noch 4 Minuten, er ist immer noch nicht da, was machen wir? Haben wir schon ein bisschen angefangen überlegen, wie wir die Sendung bauen, wenn wir den am Anfang der Sendung schon haben wollten, ist ja dann nicht gegangen. Fangst an überlegen, was machen wir jetzt und so, schiebst ein bisschen hinterher und dann geht bei uns natürlich, also alle kümmern sich dann darum, wie bringen wir den her. Wir haben es dann schlussendlich ja geschafft, einfach viel weiter hinten in der Sendung und das merkst du dann nach außen vielleicht nicht so, aber natürlich für uns ist dann schon, du musst mit allen kommunizieren, du musst wissen, wann ist er da und du kannst auch nicht einfach jemanden auf den Sender gehen und nachher funktioniert es nicht. Gut, das hat es auch schon gegeben natürlich, weil die Leitungen, Netzwerk spielt halt alles auch mit rein. Ja,
können wir da nicht zum Beispiel einfach ein Dia von Jens Korte einblenden und das Handy für ihn nehmen und anrufen und das Handy auf den Sender tun?
Dann sind wir ja nicht mehr live. Also, wir können Sachen mitnehmen. Sag es nochmal.
Und jetzt geht die Verbindung nicht.
Vorher schon?
Nein, du tust jetzt das Dia.
Aha.
Das zeigst du, oder? Also ein Bild von Jens Korte, oder? Da hast du ja irgendein so ein Bild in mir.
Das können wir im Fall auch machen.
Und nachher läutest du von deinem Handy, von deinem privaten Handy, und sagst, hey Jens, wir reden jetzt über das Handy. Und
die Möglichkeit gibt es. Genau. Da hast du absolut recht. Man hat von jedem ein Foto und dann kann man Telefonduplex machen. Das haben wir auch schon gemacht in solchen Situationen. Da haben wir wirklich gehofft, dass es dann auch wirklich noch richtig klappt.
Also ich komme sonst gerne als Berater an, noch ein bisschen so.
Jederzeit.
Genau. Wir haben über Probleme geredet. Das war jetzt eher technische Probleme gewesen, oder? Aber du hast ja auch ein Problem. Und das Problem heisst zum Beispiel Donald Trump. Und das Problem ist so, dass er eine Sekunde vor Stunde sagt er ja und eine Sekunde nach der Stunde sagt er nein. Das fliegt uns nur um die Ohren. Und wir Normalbürger sind jetzt schon so weit, dass wir eigentlich nur noch lächeln, wenn irgendetwas kommt und sagt, aha, okay, er zieht sowieso wieder zurück, es passiert sowieso irgendetwas anderes. Beispielsweise der Reto Lipp ist im 10 vor 10 drin gewesen, hat über äquivalente Steuern geredet. Das ist super, oder? Die Schweiz hat 0, also macht Amerika auch 0. Und nach der Sendung hat er gemerkt, es ist 31%. Das hätte er aber gar nicht können wissen. Es ist gar nicht
möglich. Das später kommen, ja.
Es geht so schnell alles zusammen. Jetzt, wie ist das für dich als Produzentin? Hast du Angst, wenn du über Trump etwas musst in die Sendung hineingeben, dass es während der Sendung allenfalls um 180 Grad könnte gekehrt werden?
Nein, Angst habe ich nie. Aber natürlich, du hast schon recht, oder? Es geht relativ schnell und es geht halt gerade in unsere Sendezeit rein. Die News, die der Trump in der Regel dann bringt. Und dann muss man halt wirklich entscheiden, ist es wichtig, müssen wir es noch auf den Sender geben, wie gestern Abend, wo es sehr wichtig war, oder können wir das jetzt einfach einmal laufen lassen und nehmen das nicht mit. Dass die Entscheidung musst du jedes Mal wieder neu machen. Ja, es ist eine andere Zeit ein bisschen jetzt. Es ist einmal so, am nächsten Tag wieder ein bisschen anders und mit dem müssen wir umgehen können, ja. Darum haben wir ja die Live-Sendung. Dann kannst du machen,
es kann ruhig passieren, dass du im Prinzip etwas sagst, oder die hat noch vorbereitet, das wird gelesen von der Moderation, der Beitrag wird eingespielt und tatsächlich hat sich in dieser Minute etwas geändert, wo die 31% oder 32% überhaupt gar nicht mehr stimmen. Sie stimmen einfach nicht mehr, oder?
Hey, das ist so. Das ist, aber auch haben wir ja dann die Möglichkeit, und eben nochmal, darum ist auch der Live-Charakter von dieser Sendung so wichtig. Ich kann als Produzentin jederzeit neue Ziele aufmachen in unserem System, einen Text hineinschreiben, mit dem Moderator kommunizieren, sagen, hey, schau, wir haben noch News, das geben wir noch auf den Sender und dann kommt das auf den Sender. Also du musst logischerweise während der Sendung News beobachten und quasi die Nachrichten und schauen, was ist dann grundsätzlich das, was noch rein muss.
Es wird alles so wahnsinnig schnell, dass natürlich die klassischen Online-Medien, also die digitalen Online-Medien, eigentlich einen Vorteil haben, beispielsweise am linearen Fernsehen, dass die wirklich einfach reinhämmern können, oder? Also X kann einfach etwas reinhämmern, am Trump, sein Social Media, kann einfach etwas reinhämmern. Und dort kommt es immer zuerst. Das heisst, ihr seid eigentlich wieder abhängig. Was haben wir jetzt dort wieder bei sich rein? Und stimmt das tatsächlich? Und das ist viel schneller, als ihr eigentlich Fernsehen und Radio könnt. Obwohl das Fernsehen ja und Radio live ist und relativ schnell könnt ihr reagieren. Aber so schnell nicht. Und eigentlich sind ja die Social Medias sind ja eure grossen Konkurrenten. Werden sie durch das noch grösser?
Verschiedene Sachen. Erstens mal kann der Trump, er macht News und nicht mir, oder? Er kommt mit den News und darum ist er auch zuerst. Und dann können wir das aber relativ schnell aufnehmen, wenn wir eine Live-Sendung haben. Aber natürlich sind wir an Sendezeiten gebunden. Das heisst, wenn 8 ist, dann können wir das wieder aufnehmen. Dann um 10 vor 10 zum Beispiel. Oder natürlich bei uns online. Das ist der grosse Vorteil. Und ja, das ist so ein bisschen das. Also ich meine, wir reagieren so gut wir können. Und manchmal sind wir ein schneller, manchmal langsamer.
Aber das überfordert jetzt aktuell eigentlich alle, nehme ich an.
Also, es ist eine totale Herausforderung. Also, das muss ich schon auch sagen. Also, man hat einen Plan, man hat einen Senderplan, man strukturiert das Zeug und nachher, wenn es wieder kehrt, musst du dich einfach wieder nach dem richten. Das ist logisch. Man kann aber deswegen nicht sagen, wir berichten über Ereignis A nicht, weil Ereignis B am nächsten Tag ist wieder ganz anders. Das ist so immer ein bisschen Abwägen.
Aber bist du auch schon ein bisschen vorsichtiger geworden? Also am Anfang, wo der Trump wahrscheinlich etwas gesagt hat, sind alle gekumpelt und haben die Tasten gehauen und raus mit dem Ding, oder? Und jetzt denke ich, wenn so eine Information kommt, ist man nicht schon ein bisschen vorsichtiger geworden?
Ich glaube, alle sind immer vorsichtiger geworden. Also jetzt haben wir gesehen, ja, bei den Zöllen, oder? Also die Unternehmen sagen, wir hoffen immer noch, dass es wieder anders kommt. Man hat auch schon Sachen angekündigt und wieder zurückgenommen. Ja, das macht einem ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen unsicherer vielleicht auch. Ja,
ja, im Moment wirst du nicht so recht, dass wenn du auf die Strasse rausgehst und fragst, haben wir jetzt 10% oder haben wir jetzt 10% auf denen, die schon gewesen sind und die 31% noch auf den 10% von denen, die schon gewesen sind, dann schauen alle dich mit Kreuzelstich an und sagen, ja, ich weiss es eigentlich auch nicht so ganz recht. Also aktuell ist es jetzt gerade Zölle plus 10%, das ist am Samstag vor einer Woche ist das gekommen und die 31%, die gelten im Moment noch nicht.
Nein,
das ist aktuell.
Sie sind
im Monat aufgeschoben. Let's wait, was noch wird passieren. Monika Schönenberger, Produzentin und Moderatorin von der Schweizer Tagesschau. Ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass du bei uns vorbeigekommen bist. Noch ganz, ganz kurz, wenn ich gerne mit Tagesschau sprechen werde, wirklich schnell, 30 Sekunden, eine Minute, was muss ich können?
Wenn du jetzt Tagesschau-Moderator
werden,
genau. Dann ist es sicher von Vorteil, wenn du kannst mit Stresssituationen umgehen und dich selber bleibst vor der Kamera.
Das
Aktiv Radio Interview.